Herzlich willkommen beim Coachingzonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast spreche ich mit der Expertin Dr. Renate Petersen darüber, wie Promovierende von Mentoring profitieren und wie Promovierende sich auch ihr eigenes Mentoring organisieren. Hör rein, ich freue mich.
Herzlich willkommen, Dr. Renate Petersen. Wir kennen uns schon lange und ich bin froh, dass ich mich an dich erinnert habe als Expertin, nämlich für das Thema Mentoring. Das wurde gewünscht von den Promovierenden. Die dürfen ja auch immer sagen, was ich mal machen soll, und dann mache ich das natürlich. Und umso schöner, dass ich eine Expertin kenne. Renate Petersen bzw. Dr. Renate Petersen hat an der Universität Duisburg-Essen die Mentoring-Programme für Promovierende und Postdocs entwickelt und 16 Jahre mit großer Freude durchgeführt. Und 2017 hat sie gemeinsam mit Kolleginnen ihrer Fachgesellschaft das Praxishandbuch Mentoring in der Wissenschaft herausgegeben. Und Renate, du hast auch international und national eine Menge Artikel rund um dieses Thema publiziert. Also du bist wirklich die Richtige, und du bist mir auch als allererste da eingefallen, weil du ja auch schon recht früh dieses Thema Mentoring in der Wissenschaft auch bearbeitet hast. Und vielleicht nochmal, magst du nochmal kurz was über Mentoring erzählen, oder beziehungsweise was ist das Besondere am Mentoring für Promovierende?
Was ist das Besondere? Also in der Regel ist es ja so, dass sehr, sehr viele am Lehrstuhl promovieren oder eben auch frei einfach flottieren zu Hause. Und sie sind nicht gut vernetzt häufig. Und auch nicht an allen Lehrstühlen werden Doktoranden oder Promovierenden Kolloquien angeboten, wo die Promovierenden die Gelegenheit haben, sich zu vernetzen. Häufig ist auch einfach das Promotionsbetreuungsverhältnis nicht so sehr offen. Es ist eher hierarchisch und da traut man sich auch nicht, bestimmte Fragen zu stellen. Mhm. Und gerade an dieser Schnittstelle setzt das Mentoring an. Ja, also dass man eine Mentorin oder einen Mentor hat, dem man auf Augenhöhe begegnen kann, oder eben in einer Kleingruppe einfach Menschen hat, mit denen man sich über etwas unterhalten kann, wo sie alle was von verstehen. Also wenn man normalerweise in einer Gruppe ist, dann, oder auch zu Hause ist, die haben dann nicht so viel Ahnung von Wissenschaft oder von dem, was man gerade in dem Moment macht. Mhm. Aber das sind alles Leute, die sagen, ja, kenne ich, ich verstehe. Mhm. Ja, und das beides, das hat eine unendlich entlastende Wirkung, ja, und eine sehr unterstützende Wirkung. Und eine ganze Menge Informationen kommen auch einfach dabei rüber, ja. Also so von daher ist das, denke ich, und auch eine ganze Menge Ermutigung kommt auch dabei rüber. Mhm. Ja, und das ist etwas, von dem wir immer gesehen haben, das trägt durch die Zeit. Also das verhindert praktisch oder das bekämpft Selbstzweifel. Ja, also bin ich gut genug? Ja, kriege ich das gebacken? Ja, und was denken die anderen und so weiter. Also da trifft man auf Menschen, die das verstehen. Auch die Mentorinnen und Mentoren waren mal in dieser Situation. Und die haben das in der Regel nicht vergessen. Ja? Ja. Nur einem Promotionsbetreuer oder einer Betreuerin, da traut man sich nicht immer, das so zu sagen, weil man Sorge hat, dass einem das als Schwäche ausgelegt wird.
Ja, ich denke mal, auch das Besondere am Mentoring ist, also ich habe ja in meiner Beraterinnen-Ausbildung gelernt, ne, also was ist Coaching, was ist Supervision, was ist Consulting, aber auch so Mentoring. Und am Mentoring weiß ich so, das ist diese, das könnte man bezeichnen mit, die Mentorin, der Mentor war schon mal da oder ist den Weg schon mal gegangen. Mhm. Und ich finde ja auch dieses Thema, jemanden fachlich, also man weiß ja nie, wen kann ich eigentlich fragen, wer weiß das? Ne, also so, und oder ich brauche eine zweite Meinung. Ne? Vielleicht könnte man ja sagen, okay, die Promotionsbetreuung, die ist ja auch, weiß ja auch, also Expertise für das Fach. Aber vielleicht auch, wenn ich Professor, Professorin werden möchte oder auch wenn ich aus der Wissenschaft raus möchte, dann gibt es Leute, die haben das schon mal gemacht und können einem das sagen.
Ja, also auf jeden Fall muss man sagen, und das ist ganz wesentlich, Mentoring ist keine Fachbetreuung. Ne? Mhm. Und das machen eigentlich normalerweise die Promotionsbetreuenden. Mhm. Aber und die machen in der Regel nicht wirklich oder es ist ihnen nicht so bewusst, dass sie auch so Karriereberatung machen könnten. Mhm. Und einer unserer ersten Mentoren war es damals, der hat mir in einem Abschlussgespräch mal gesagt, ich habe auch unendlich viel gelernt und ich werde jetzt mit meinen Promovierenden auch Karriereberatung machen. Mhm. Das hatte ich irgendwie so gar nicht wirklich auf dem Schirm. Mhm. Ja, also so von daher ist das auch immer so eine Win-Win-Geschichte. Also
auch das, für die das, Mentoren. Das Mentoring auch die Mentoren und Mentorinnen verändert und nicht nur die Mentees.
Ja. Mhm. Unbedingt.
Ah ja, okay. Ja, ja. Sag mal, ich werde ja auch manchmal gefragt, ob ich Mentorin sein möchte. Was haben, vielleicht ist das provokativ, ja, aber ich frage trotzdem, was haben Mentoren denn eigentlich davon, dass sie Mentoren und Mentorinnen sind?
Ja, also ich werde das immer wieder gefragt, ja. Also,
ja, ah, okay.
Und ja, ich werde das immer wieder gefragt. Mhm. Und ja, also erstmal können Sie Ihren eigenen Karriereweg reflektieren. Wenn Sie oben angekommen sind, ja, dann fragt keiner mehr, wie bist du geworden, was du bist? Mhm. Und da gilt auch eine andere Währung. Ja? Mhm. Also die Währung heißt, so und so viele Publikationen, so und so viele Forschungsgelder eingeworben. Wie viel Publikationen schwer, wie viel Impact-Punkte schwer bist du? Ja, mhm. Und da interessiert sich auch keiner mehr über die Klippen, die du überwunden hast. Mhm. Ja, also so von daher, also kriegen wir das auch immer zurückgemeldet, dass die Mentoren sagen, ja, also ich habe einfach nochmal selber zurückgeguckt und mir sind da nochmal bestimmte Dinge ganz anders ins Bewusstsein gekommen, mhm. während ich darüber sprach. Mhm. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist auch, und das gilt insbesondere auch für Frauen, die Mentorinnen werden, die sagen, das hätte mir damals auch unendlich geholfen, mhm. ja, wenn ich das gehabt hätte. Und jetzt kann ich das weitergeben. Ja? Also ich freue mich auch darüber, dass ich es den Frauen etwas leichter machen kann. Ich hatte es noch viel schwerer. Mhm. Ja? Ich musste mich noch selber durchkämpfen. So. Gut, die müssen sich auch alle, die müssen auch alle ihre Dissertation irgendwie zu Ende bringen. Ja? Aber sie haben jemanden an ihrer Seite.
Ja.
Ja, also das ist, und das ist auch für die Mentorinnen und Mentoren ein gutes Gefühl.
Jetzt ist noch so die Frage, ne? Ich will jetzt mal sagen, okay, also einerseits könnte man sich ja MentorInnen aus der Hochschule, aus der Uni, aus der Forschung holen, man könnte sich ja auch MentorInnen aus Wissen der Wirtschaft holen. Ich frage mal so, wie gibt es da eigentlich, kann man so Mentorinnen eigentlich auch zu nahe kommen? Also kann man eigentlich, also weil man ist ja dann so, dass man vielleicht auch so werden will wie die und vielleicht wollen die das gar nicht.
Ja, ich gehe mal darauf ein, kann man Mentorinnen auch zu nahe kommen. Hm. Wir haben ja ein formelles Mentoring gehabt. Das heißt also, wir hatten ein Programm und haben es natürlich immer noch. Und in dem Programm haben wir Mentorinnen praktisch ausgesucht, beziehungsweise es gab Wunschmentorinnen, die von den einzelnen Promovierenden genannt wurden. Und ein heikles Thema ist immer, gerade dann, wenn es auch ältere Frauen waren, ist die Frage nach den Kindern, nach der Familienplanung. Mhm. Denn sehr, sehr viele haben damals gesagt, entweder oder, ich hätte das nie geschafft und ich habe mich für die Karriere entschieden und es war. Und wir wissen nicht, inwieweit sie mit dieser Thematik innerlich noch hadern. Also da ist immer, Also wir haben immer versucht, vorher herauszufinden, hat die Mentorin Kinder oder hat sie keine Kinder. Mhm. Und wenn wir es nicht herausgefunden haben, dann haben wir die Promovierenden eigentlich auch immer dahingehend beraten, dass sie vorsichtig mit dem Thema umgehen. Mhm. Ja, denn es könnte etwas sein, was eine Schwachstelle irgendwie also triggert. Mhm. Ja, und da muss man einfach aufpassen. Mhm. Und ja, ansonsten ist es ja so, wir raten immer dazu, zu Beginn des Mentorings sich Gedanken zu machen, was will ich in dem Mentoring erreichen? Welche Fragen möchte ich stellen? Und die vorher im Erstgespräch praktisch mit der Mentorin oder dem Mentoring zu kommunizieren. So nach dem Motto, ich habe da die und die Fragen, kann ich die und die Frage mit Ihnen besprechen? Mhm, oder empfehlen Sie mir da jemand anderen? Mhm.
Ne? Jetzt habt ihr ja so ein Programm gehabt. Ne? Und was jetzt
Ich habe auch immer gesagt, das sind meine Doktoranden. Also ich habe mich da auch immer, ja, natürlich. Ja.
Was die Promovierenden, die ich berate, manchmal auch noch so interessiert ist, kann ich eigentlich, also zum Beispiel, ich habe keinen Platz in einem Mentoring-Programm gekriegt. Gibt es ja auch. Oder es gibt kein Mentoring-Programm. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ich möchte mir jetzt selbst eine Mentorin suchen. Was hältst du davon und wie geht das?
Also ich hätte da eine Idee. Also erstens mal grundsätzlich würde ich mal sagen, werde initiativ. Ja, werde initiativ. Und das kann man natürlich in verschiedener Weise machen. Wenn man, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, mehrere Wege. Einmal hat die Promotionsbetreuende ein Doktorandenkolloquium. Ne? Mhm. Das wäre auch schon mal die Frage. Dann hat man da die Möglichkeit, sich erstmal unter den Peers zu vernetzen, wobei das Ganze nicht ganz konkurrenzfrei ist. Das ist das eine. Dann hat man aber eine Fakultät. Ja, und in der Fakultät gibt es ja einen Promotionsausschuss. Da gibt es ja, da weiß man ja oder man kann erfahren, wer promoviert denn da alles an der Fakultät. Ja, und man kann vielleicht darüber hinaus auch noch aus anderen Fakultäten, vielleicht kennt man da jemanden. Also da wäre es zum Beispiel angeraten, da mal einen Abend oder eine Einladung auszusprechen. Wir möchten uns informell vernetzen. Wer hat Interesse, mich und die anderen Kolleginnen kennenzulernen? So, das wäre das Erste. Und dann könnte man gucken, und vielleicht tatsächlich sowas organisieren, dass diejenigen, die da alle kommen, vielleicht die ja nicht unbedingt in Konkurrenz stehen. Ja, man hat ja immer sein eigenes Fach und seine Spezialisierung letztendlich auch. Ja, dass man vielleicht mit denen bespricht, wer ist denn an eurem Lehrstuhl schon als fertige, promovierte, wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, dass man jetzt nicht gleich auf die Ebene der professoralen Ebene geht, ja, sondern dass man ruhig eine Stufe tiefer oder auch Privatdozentinnen und Professorinnen, also oder auch langjährige wissenschaftliche Mitarbeiter, die kennen das Feld, die sind wirklich, ja, die wissen, wie der Laden tickt. Ja, und die wissen auch zum Beispiel, wie wichtig es ist, in Gremien zu sein. Oder die können auch dazu raten, in das Gremium gehst du besser nicht oder da gehst du rein, dann lernst du noch die und die Leute kennen und das, dann wirst du noch sichtbar, wie zum Beispiel auch unter anderem Berufungskommission und so weiter. Also da auch, dass man praktisch diese kleine Runde bittet, zu nennen, jemanden zu nennen. Also ich weiß zum Beispiel, meine studentische Hilfskraft, die hat gesagt, hier an dem Lehrstuhl, wo ich jetzt meine Diplomarbeit schreibe, da ist eine, die auch meine Diplomarbeit mit begleitet, das wäre eine super Mentorin. Also die wäre ideal als Mentorin, so klasse, wie die ist. Ja. So, also solche Leute. Und dass man dann vielleicht über die Einzelnen, die dann fragt, also die Kollegin oder die Vorgesetzte, dann die wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber es herrscht ja in unseren Fächern auch eine Duzkultur, dass man die einfach fragt, Hättest du nicht Lust, Mentorin zu sein? Wir haben hier so einen Pool von Leuten, die so sehr interessiert sind, sich mal auszutauschen mit jemandem, der schon eine Stufe oder vielleicht zwei Stufen auch weiter ist als ich, die also auch Erfahrung hat oder akademische Ratstellen oder sowas hat, ja. Und dann könnte man diese Kontakte schnell herstellen, ohne dass man unter Umständen eine Absage kassiert. Und ja, also wenn man sich, man kann sich natürlich auch immer so um eine Mentorenschaft bemühen, aber die Mentorinnen und Mentoren, die wissen ja auch nicht, wer da auf sie zukommt. Die kennen ja dann die Leute auch nicht. Und ich habe auch in dem formellen Mentoringprogramm immer wieder erlebt, dass Mentorinnen und Mentoren auch gesagt haben, ich habe so viel zu tun, Oberkante, Unterkante. Es ist alles, ich kann nicht. Und es wäre letztendlich unprofessionell, wenn ich das jetzt auch mal machen würde, auch meinen eigenen Promovierenden gegenüber. Ja? Also ich habe immer auch wieder Absagen bekommen, aber ich habe es immer verstanden und ich habe nicht insistiert. Ja? So nach dem Motto, es ist noch nicht so viel und so weiter. Nein, also ich habe es verstanden, ja. Und von daher würde ich jetzt den Promovierenden, die sich selber jemanden suchen, was ich eine gute Idee finde, ja,
Ja, stimmt, das ist eine wirklich gute Idee.
genau, also diesen Weg empfehlen, ja. Also, und es ist natürlich, also ganz ehrlich, also man lernt immer unheimlich viele Leute dann kennen und man findet auch in einer Gruppe, wenn da, sagen wir mal, an so einem Nachmittag oder so 10 Leute kommen, man findet immer zwei, drei, wo man das Gefühl hat, die Chemie stimmt, ja. Und auch, ja, also so von daher, dieses Mehr an Vernetzung ist immer klasse. Und was ich dann noch empfehlen würde, ist, dass, wenn, nehmen wir mal an, das klappt, also spinnen wir es einfach mal weiter, aus so einem Kreis von 10 haben dann hinterher 5 Mentorinnen, ja, die dann in irgendeiner Weise, wenn man so will, privat akquiriert wurden über diese neuen Netze, ja. Dann würde ich zum Beispiel auch raten, diese Treffen trotzdem fortzusetzen mit dieser Großgruppe und auch einfach mal neu generiertes Wissen aus diesen Mentoring-Settings dann auch wieder in die Mitte zu werfen. Ja? Natürlich immer nur die Sachen, die man erzählen möchte. Ja? Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Sache, die ist allerdings in der Medizin mal gewesen. Da hat eine Mentorin einer Mentee geraten, beantragen Sie doch, einer ärztlich tätigen Mentee geraten, beantrage doch einen Tag Homeoffice. Ja, das war damals in der Medizin eine heilige Kuh. Ja, und die war auch schon ja, Fachärztin, weiß ich schon. Und mit der Begründung, man kann dann besser die Publikationen zu Ende schreiben. Und das ist eine Win-Win-Situation auch für den Lehrstuhl, an dem sie da tätig war. Ja? So, die hat das durchgekriegt. Es war tatsächlich eine Win-Win-Situation. Ja? Und sie hat es natürlich kommuniziert an die anderen in der Gruppe. Ja, es war zwar ein formelles Mentoring, aber ich habe diese Austauschrunden auch immer für wichtig gehalten. Und ja, und dann haben das mehrere erfahren, ja, und so weiter. Also ich einfach nur gute Ideen, die vielleicht irgendwie entstehen, auch an die anderen weiterzugeben.
Das finde ich eine hervorragende Idee, sich wirklich zusammenzutun und dann spricht man dann jetzt mal jetzt, ne, sagen wir, ich habe jetzt so zwei, drei andere, die kommen aus meinem Feld und wir würden jetzt mal, also die würden jetzt mal so eine Person zum Mentoring bitten. So wie ich das verstanden habe, könnte die aus der gleichen Fakultät sein.
Ja, genau. Also ich denke jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel rein theoretisch an die Ingenieurwissenschaften denke, wie riesig das Feld ist, ja, da kann ich in Maschinenbau oder in die Elektrotechnik gehen oder auch in den Geisteswissenschaften. Da gehe ich also zu den Historikern oder ich gehe zu den Linguisten oder was auch immer. Ja, also die haben ja dann doch eine Ebene. Man sollte vielleicht jetzt nicht mischen zwischen Ingenieuren und Philosophen. Das gut ist auch spannend, ja,
Ja, finde ich auch,
aber
ne?
ne. Ja, ist spannend, aber letztendlich sind die Wege andere, die Karrierewege sind
Wie
andere.
stelle ich mir
Ja?
das denn vor? Kommen die, ist das dann eine Gruppe, die so, würdest du sagen, die sich so regelmäßig trifft und die hat so bestimmte, die überlegen, welche Themen interessieren uns und wir laden dann immer unsere Mentorin oder unseren Mentor ein Oder nehmen wir immer unterschiedliche Sachen oder also Personen oder wie?
Also das wäre, sowas ist, hatte ich mir auch schon überlegt, das wäre jetzt mein nächster Vorschlag.
Ach so, okay.
Ist einfach, dass praktisch die einzelnen Teilnehmenden dieser neu gegründeten Gruppe,
ja,
dass die mal überlegen, wen kenne ich, der vielleicht für meine Kollegin hier aus der Gruppe so und so eine gute Mentorin sein könnte.
Ja.
Wie zum Beispiel meine studentische Hilfskraft gesagt hat, die ist so klasse. Ja. Also die müsste das eigentlich, also die müsste Mentorin werden. Ja. Sowas. Ja. Und dann könnte man, also diese einzelnen, also das könnte man irgendwie organisieren. Ja. Also dass die sie mal kennenlernt und dass sie dann überlegen, dass man sich vielleicht ein Jahr lang alle 2 Monate mal trifft zum Beispiel. Ja.
Okay,
nachdem man dann vorher festgelegt hat, also die und die und die Themen, wobei es ergibt.
Was könnten das für Themen sein? Sag mir mal nur kurz, welche Themen wären das so? Was kennst du da?
Ja, was kennst du da? Also ein Thema ist natürlich auch immer so die Frage, schaffe ich das? Ja? Was ist angemessen, was ist unangemessen? Du hast diesen Podcast zur Prokrastination gemacht, ja? Also das ist ja, könnte auch ein Thema sein, ne? Das sind aber alles, sagen wir mal, eben so Themen, was ich eben schon sagte, die kann man eben nicht mit einem Promotionsbetreuenden besprechen, ja? Das traut man sich nicht. Aber da kann man sagen, ne? Oder zum Beispiel auch Zeitmanagement oder auch so Sachen wie, sollte ich denn jetzt zu dieser Tagung fahren? Oder was raten Sie mir, in welches Gremium sollte ich gehen? Ja, und so weiter und so fort. Oder Publikationsstrategien. Ja, das sind zwar auch immer Sachen, die kann man auch mit den Promotionsbetreuenden besprechen, aber da könnte es auch Interessen geben seitens des promotionsbetreuenden Menschen, die vielleicht ein bisschen konträr zu dem stehen, was ich vielleicht möchte, wie auch immer. Ja, Also so von daher kann man das immer machen. Man muss natürlich schon auch immer, wenn man in derselben Fakultät bleibt, auch immer ein bisschen aufpassen. Was sage ich über meinen Promotionsbetreuenden? Ja, also deswegen, wir haben ja seinerzeit auch dieses Cross-Mentoring-Programm mit der Ruhr-Uni und der TU Dortmund gemacht. Von daher war das so ein bisschen etwas weiter entzerrt. Andererseits gibt es eben auch, und das muss man ganz klar sagen, wenn ich jetzt auch zum Beispiel an die Ingenieurwissenschaften oder an die Naturwissenschaften, eigentlich an alle großen Fakultäten denke, die sind teilweise so weit auseinander, die sehen sich vielleicht mal in der Fakultätsratssitzung. Ja, also die kennen sich nicht unbedingt alle, ja, also so von daher kann man das machen. Also was ich aber jetzt, das ist das eine, jetzt habe ich aber noch eine andere Idee, was man machen könnte, dass man, da hast du gerade schon auch einen Impuls noch zugegeben, wenn man eine Kleingruppe hat, ja, man könnte ja jetzt nehmen wir mal an, da kommen an diesem Nachmittag 20 Leute, ja, so, und dann könnte man sagen, wir könnten ja erstmal stellen sich dann alle vor und dann moderiert das vielleicht einer und fragt nach den Zielen und clustert die vielleicht auf Metaplankarten und so weiter. So, dann könnte man hingehen und aus dieser Gruppe noch Kleingruppen bilden, nach Interessen zum Beispiel, also erstmal nach Fächern, nach Interessen, Promotionsfortschritt zum Beispiel. Stehe ich kurz vor der Abgabe, dann habe ich vielleicht noch ein paar andere Fragen zur Disputation, ne? Etc., etc. Und so weiter. Und man könnte dann mit diesen Kleingruppen, also mit diesen Peer Groups, die könnten sich dann regelmäßig treffen und die könnten zum Beispiel auch Mentorinnen oder Mentoren mal für ein Treffen zu ihrer Gruppe hinzu einladen.
Ja, ja.
Das haben wir in unserem formellen Mentoring MediMent Peer in der Medizin gemacht. Da haben wir ein formelles Gruppenmentoring-Programm und haben denen gesagt, sie können Mentorinnen und Mentoren, das sind alles Postdocs übrigens, dann zu ihren Treffen einladen. Aber das kann man gleichwohl auch selbst organisiert machen. Und da kann man auch wirklich, das ist niedrigschwelliger.
Ja.
Da würde also eine Professorin oder ein Professor sagen, ich komme mal für eine Stunde, ja klar.
Ja, ja.
Sagen Sie mir, welche Themen Sie interessieren, ne? Würde ich dann vorbereiten, ne? Dass man also so ein paar Fragen aufschreibt und dann mal jemanden kommen lässt. Ja?
Ich finde das auch wirklich gut, weil man dann auch vielleicht nicht so unbedingt sagen muss als Promovendin, ja, ich bin da blank oder also ich habe da ich bin da nicht gut oder ich habe da ein Problem, sondern dass man das auch so dann wirklich für alle organisieren kann und nicht aus so einer eigenen Bedürftigkeit hinaus, sondern so, dass man das auch zu einem Thema macht, was wichtig ist in der Promotionsphase, also so ein ernstzunehmendes ja, Unterstützungsthema. Was ich jetzt gerade noch überlegt habe, das müsste dann aber mindestens eine Person geben, oder nee, wie aufwendig ist sowas denn? Also wenn ich jetzt promoviere, ne, und denke, ich möchte so Mentoring organisieren, da stecke ich ja ganz schön viel Zeit rein.
Es geht. Also ich würde, gut, also so ein Mentoring mit so eine Gruppengeschichte jetzt erstmal. Na gut, dann organisiere ich mir erstmal die Adressen, ja, also die von den Promovierenden. Gut, jetzt weiß ich nicht, was der Datenschutz sagt, wenn ich also zum
Beispiel. Ja, gut, okay, aber wenn, sagen wir, man ist beispielsweise Mittelbausprecherin. Dann könnte, ne, also so dann, ich glaube, da datenschutztechnisch würde das nicht gehen, aber man könnte schon einen Aufruf machen über irgendwie ein Instituts- oder Fakultätsverteiler, ja. Das denke ich,
oder
geht schon.
Ein Aushang oder eine Rundmail. Ein Aushang oder eine Rundmail, ja, das denke ich, würde schon gehen.
Ja, das würde funktionieren.
Genau, so, das würde man als erstes machen, dann muss man einen Raum haben. Und dann vielleicht noch ein Flipchart und einen Moderationskoffer. So, das hat man aber in der Regel da stehen. Oder irgendjemand, man kennt jemanden, der das hat. Ja. So, und das geht relativ schnell. Und dann setzt man sich da hin und guckt mal, was passiert. Ja? Und dann hat man sich aber vorher eben schon überlegt, und das geht auch schneller, man macht erst mal eine Vorstellungsrunde und dann lässt man die Leute an ihren Zielen arbeiten. Was habe ich für Ziele für ein Mentoring? Was möchte ich? So, und dann lässt man die das erstmal alleine bearbeiten für sich. Und dann wählt man wahllos Kleingruppen und lässt sie das kommunizieren. Ja, und die fassen dann wieder auf Metaplankarten das zusammen. Ja, und eine aus der Gruppe stellt das vor. Dann hat man das so, dann hat man das. Und dann stellt man also vor, was man sich so vorstellen könnte. Und das ist dann, wer hat denn zum Beispiel jemanden aus dem eigenen persönlichen Umfeld, von dem er oder sie sich vorstellen könnte, dass das eine gute Mentorin oder ein guter Mentor ist. Nicht erstmal direkt auf der professoralen Ebene, sondern ich würde erstmal drunter anfangen. Ja?
Warum?
Man sagt ja immer eine Etage drüber.
Ne? Ja, ja. Warum, warum nicht professoral?
Für ein One-to-One-Mentoring, wo die Leute nicht kennen, wo das nicht formal organisiert ist, natürlich kann man das auch machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, ich habe schon so viel zu tun, ja,
ja,
und ich kenne die auch gar nicht und dann investiere ich Zeit und ich weiß gar nicht, wer das ist und so weiter, ja. Also da ist die Wahrscheinlichkeit einfach gegeben, dass die aus Selbstschutz, das muss man auch mal ganz klar sehen, dass sie dann sagen, nee, hier ziehe ich erstmal eine Grenze, ja. Und das ist niedrigschwelliger, wenn ich eine Statusgruppe höher gehe, ja. Und das ist auch wirklich das. Die sind klasse. Also, ja, und die sind auch noch ganz nah dran. Ja, also da ist vielleicht die Disputation vielleicht ein paar Jährchen her oder die haben jetzt gerade mal ihre erste Postdoc-Stelle oder haben sich auch schon mal da und da beworben. Also diese Bewerbungsprozesse ist ja auch ein Thema.
Ja. Ja? Und die helfen auch sicher gern. Also mir fallen jetzt auf Anhieb echt auch ein paar Leute ein, die ich fragen würde, die sagen würden, ja klar, klar komme ich. Ja gut, okay, pass auf, dann sind wir soweit. Die haben die Themen identifiziert, ne? So habe ich das jetzt verstanden. Und überlegen jetzt, wen kenne ich zu einem bestimmten Thema?
Ja, ja, oder ja, wen kenne ich erstmal, den ich fragen könnte, der vielleicht gerne eine Mentorenschaft für einen begrenzten Zeitraum übernehmen möchte, ja, also wen halte ich dafür auch für geeignet, ja, also wer ist wirklich ein netter und eine nette Person und die auch sich freut und die auch das gerne mit Spaß macht und so weiter, so, ja, also Chemie ist da wieder, ja.
Okay, und dann, und wenn jetzt, sagen wir mal, das ist eine Gruppe von 20 Leuten, die haben 4 Untergruppen gehabt jetzt, die haben 4 unterschiedliche Themen oder 5, 6, fragen die dann eine Person an oder fragen die dann mehrere Personen an?
Also wenn wir jetzt dieses zweite Modell, dass sie praktisch so als Peer-Mentoring sich formieren möchten, aus dem heraus sie dann einzelne Mentorinnen und Mentoren zu ihren Treffen einladen, dann würde ich jetzt erstmal, ich nehme mal zum Beispiel Publikationen an, ja, also oder das Thema Publizieren, nehmen wir das mal. Ja, dann gucke ich, wen kenne ich, ja, oder aus diesem Pool oder so, oder meinetwegen auch eine Professorin, ja. Ne? Also wer hat wirklich schon viel publiziert, wer hat viel Erfahrung, teilweise auch wer hat, ist ja in jedem je nach Fächern, wer publiziert international, wie funktionieren diese Peer-Review-Verfahren, ja. Also wen kann ich einladen, der auch als Gutachter oder Gutachterin für einen Verlag fungiert hat, ja, national oder international, ja, also diese Perspektiven der Gutachtenden, ja, da einfach nochmal reinzubringen. Also so ein Thema Publizieren, da kann man auch, da könnte man dann auch hinterher mal mehrere einladen, aber wenn man jetzt erstmal einen hat, ne, du hast eben gefragt, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also wir haben das auch einmal gemacht. Ich habe mal eine eingeladen, aber dann eben auch für die Mentoring-Großgruppe. Die hat das großartig gemacht, ja. Also da war, ich habe auch unendlich viel gelernt. Das war also, es ist jetzt, ich glaube, fast 15 Jahre her. Da wusste ich auch noch nicht so viel darüber. Inzwischen habe ich selber zwei internationale Publikationen und weiß, wie kompliziert das ist und wie man sich dabei fühlt, wenn jemand zurückkommt, ja. Also genau, ja. Also so von daher, das sind ja auch so Themen, ne? Wie man, wenn man weiß, ja, wie dieses Peer-Review-Verfahren tickt, ja, dann weiß man, dass die alle wieder zurückkommen, weil da alle, also ne, die Artikel kommen dann zurück, weil da alles Mögliche reingeschrieben wird. Und das ist ganz normal, ja. Und das passiert manchmal einmal, zweimal, dreimal, ja. Nur man selber kriegt zu viel, wenn man das als erstes Mal
liest. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt nochmal weiter hier im Programm. Ich, also ist ja schon fast ein Programm. Also gut, die Personen haben dann überlegt, okay, die und die Person kann was zum Beispiel sagen zu internationalen Publikationen. Und dann wird die Person für die Gruppe eingeladen. Und beim nächsten Mal wird aber eine, also und kann ich dann, ja, also so, ich, was ich jetzt nicht so genau weiß, kann ich dann sagen, ja, wir sind hier ein Mentoring-Programm und wir wollten fragen, ob du mal dann Lust hast, uns dazu was zu erzählen. Also das ist ja dann aber keine richtige Mentorin oder Mentorinnenschaft oder, also was davon ist Mentoring?
Ja, was davon ist Mentoring? Also das, was davon Mentoring ist, ja gut, das ist eine gute Frage. Also was daran Mentoring ist, ist die Augenhöhe dann auch. Ja? Das ist absolut nicht konkurrent und es ist nicht wirklich so speziell fachbezogen, sondern es ist eine, ich mag eigentlich den Begriff Stammtisch nicht, weil der so obsolet ist eigentlich, aber ja, aber das ist so eine Atmosphäre, die einfach trägt, ja, wo man einfach mal jemanden fragen kann. Ja? Also wenn man die Person anruft und sagt, wir sind eine selbstorganisierte kleine Mentoring-Gruppe von so und so vielen Leuten aus den und den Bereichen und wir haben gehört, dass sie also sehr viel Erfahrung haben im Publizieren und auch im internationalen Publizieren und wir würden sie da gerne mal zu einem Gespräch einladen, wo sie uns mal ein bisschen Do's und Don'ts nennen und einfach uns mal erklären, wie das funktioniert. Ja, das kann man immer machen und das machen die, glaube ich, auch. Das ist nicht so ein Problem.
Das ist jetzt, also ich finde das eine total tolle Idee. Ich wäre vor unserem Gespräch, hatte ich das alles so gar nicht auf dem Schirm. Das finde ich nochmal richtig klasse und gibt mir doch auch Ideen nachzudenken. Ich frage mich jetzt, was ist der Unterschied dazu, weil das hört sich ja eigentlich richtig gut an. Was ist der Unterschied zu einem formalen Mentoring-Programm, auf das ich mich bewerbe oder beziehungsweise zu, das könnte ich ja vielleicht auch machen, zu so einem 1-zu-1-Mentoring? Eigentlich könnte man doch sagen, ach, dann lass 1-zu-1-Mentoring ist irgendwie so, ja, das machen die Unis, das ist irgendwie gut oder nicht gut, keine Ahnung, aber erfolgreicher ist doch das, oder?
Wir haben.
Das war jetzt provokativ, ich will das nur nochmal.
Ja, aber ist gut, ich danke dir für die Frage, weil das ist ja, nee, das ist ja genau das. Wir haben ja seinerzeit, wir haben angefangen mit formellen One-to-One-Mentoring-Programmen. Damit haben wir angefangen. Mhm. Und dann haben wir natürlich immer Evaluation gemacht und am Schluss gefragt, was hätten Sie selber anders gemacht? Mhm. Ja? Mhm. Und dann haben die gesagt, wir hätten uns mehr noch vernetzen müssen. Hm. Das haben wir nicht intensiv genug gemacht, ja. Hm. So. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir parallel zu den One-to-One-Mentoring-Settings noch Kleingruppen im Rahmen dieser gestarteten Gruppe von, was weiß ich, 12 bis 18 Doktorandinnen gebildet haben. Und dann haben wir das hinterher auch wieder, die haben sich also praktisch selbst organisiert getroffen und wir haben uns da praktisch rausgehalten, ja, und die haben parallel dazu noch ihre One-to-One, also Mentorinnen getroffen und haben das dann aber auch immer in ihren kleinen Gruppen wieder kommuniziert. Und wenn wir Seminare hatten, dann haben wir am Ende des Seminars immer noch eine halbe oder eine Stunde uns auch nochmal in dieser Gruppe getroffen und haben dann auch wieder dieses neu erworbene Wissen in die Gruppe getragen. Mhm. Also so, dass wir hinterher unterm Strich per Saldo hatten wir einen enormen Wissenszuwachs. Mhm. Genau. Und dann haben wir am Ende auch wieder das Ganze evaluiert. Mhm. Ja. Und haben dann natürlich auch gefragt, was war besser für Sie, ja? Und dann haben wir festgestellt, wir haben natürlich auch viele offene Fragen dazu gestellt, wo sie also auch Sätze dazu geschrieben haben. Und wir haben festgestellt, wir konnten nachher nicht mehr sagen, das eine ist besser oder schlechter. Mhm. Das ist anders. Ja, mhm. Also das, was an Intensität der Beziehung im One-to-One dazukommt, geht natürlich im Peer-Mentoring irgendwie verloren. Oder es ist geringer.
Ja, ja, klar.
Ja? Genau, und in der Medizin haben wir eben ein Programm gehabt, die haben gar keine One-to-One-Mentorinnen und Mentoren, sondern die hatten, habe ich eben gesagt, die hatten Kleingruppen und konnten dann einzelne Mentorinnen und Mentoren zu ihren Treffen einladen. Mhm. Ja, also es gibt, du hörst raus, es gibt unendlich viele Möglichkeiten.
Ja.
Und wir haben versucht, das im Laufe der Jahre, wir haben es ja immer wieder weiterentwickelt, ne, entwicklungsorientierte Evaluationen gemacht, wo wir sehr viel Inhalte rausgezogen haben und haben die auch immer versucht umzusetzen. Und wir sind immer mehr dahin gekommen, dass das Besondere am Mentoring eben die Intensivierung der Vernetzung ist.
Ja. Ja.
Ja, weil also dieses individuelle Wissen, was zum kollektiven Wissen wird, das ist das quasi, ja, also das ist der Zauber dieser ganzen
Sache. Ja. Jetzt noch eine kurze Frage dazu, bevor ich dann nochmal kurz zum Thema Hierarchie und Konkurrenz komme. Also immer angenommen, ich bin Promovierende im ersten Jahr und ich höre jetzt den Podcast und ich sage, ja, stimmt, Mentoring hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, sollte ich mich mal drum kümmern oder ist eine gute Sache, also ist ja wirklich auch toll. Oder wie orientiere ich mich? Was mache ich? Suche ich? Also gucke ich? Also nach welchen Kriterien entscheide ich, welche Form von Mentoring für mich gut ist?
Okay. Gut, man kann natürlich als erstes mal, ich denke, das ist immer noch der Königsweg, man versucht irgendwie in der Universität an einem formellen Mentoring-Programm teilzunehmen, sich darauf zu bewerben.
Genau. Warum? Warum ist das der Königsweg?
Weil man direkt eingebunden ist in Netze.
Ja.
Ja? Direkt am Anfang schon.
Und man braucht nicht so viel machen, weil das wird ja alles organisiert.
So ist es. So ist es, ne? Mhm. So. Aber jetzt kommt das Große. Also es gibt in unterschiedlichen Fachkulturen, also Ingenieurwissenschaften Naturwissenschaften, die hatten nie so wahnsinnig viele Bewerberinnen, dass sie ablehnen mussten. Ja? Aber in den Geistesbildungs-, Wirtschafts-, Gesellschaftswissenschaften, ich hatte teilweise für 16 Plätze, hatte ich 45 Bewerbungen.
Ja, ja.
Was habe ich gemacht? Ich habe die genommen, die am weitesten waren. Denn die anderen, die konnten ja nochmal wiederkommen. Ja? Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe, je nachdem, wie meine Vorgesetzten das gut fanden oder weniger gut fanden, also ich habe dann immer vorgeschlagen, wir nehmen die anderen, die wir hätten ablehnen müssen, die vielleicht, was weiß ich, im ersten Jahr sind oder im zweiten Jahr sind, für die machen wir eine Extra-Runde, und zwar denen bieten wir jetzt nicht eine One-to-One-Geschichte an, weil das ist ja auch mal alles eine Frage, also eine Koordinatorin muss bezahlt werden, und aber man kann als Koordinatorin, fehlt es mir immer sehr leicht, dann noch diese Kleingruppen, dann haben wir Kleingruppen gebildet aus diesen, die haben wir Starterinnen genannt, Starterinnen, und haben die in Kleingruppen gebildet, haben denen einen Kick-Off-Workshop angeboten, wo die sich alle kennenlernen, wo die an ihren Zielen gearbeitet haben und so weiter. Und die haben dann auch nachher, haben Kolleginnen das auch weitergeführt, die haben dann auch Restplätze in Seminaren dann belegen können. Aber die waren dann schon mal vernetzt. Und die konnten dann nach 2 Jahren, also bei uns starteten die Doktorandenprogramme immer dann im Wechsel mit den Postdocs, dann praktisch nachher noch alle 2 Jahre. Und die konnten sich dann nach 2 Jahren für das offizielle Mentoring-Programm bewerben. Ja, also das würde ich immer versuchen, ja. Und dann auch unter Umständen, wenn da wirklich so viele Bewerbungen sind, dann einfach das auch anregen an der Uni, wenn die das nicht sowieso schon im Programm haben, so Starterinnen, Peer Groups zu bilden, dann sollte man das anregen.
Ja,
anregen.
Ja.
Selber immer initiativ werden.
Ne? Ah ja, okay. Vorletzte Frage, oder eigentlich so, was mir aufgefallen ist in diesen, ich habe ja auch schon mal öfter in diesen Mentoring-Programmen auch gearbeitet als Trainerin für bestimmte Inhalte, dass ich hatte so ein bisschen das Gefühl, je weiter die Promovierenden gekommen sind, beziehungsweise die Postdocs, und wenn das jetzt so ein relativ homogenes Programm war, also zum Beispiel Geisteswissenschaften oder so, dann war das ja schon so, dass die sich alle auf die gleiche Professur beworben haben.
Im Leben nicht.
Nein.
Nein, im Leben nicht. Also das ist, wenn einer aus den Geschichtswissenschaften kommt, dann kann man, die Geschichtswissenschaften sind unendlich breit, ja. Wir haben sogar mal 2 Postdocs aufgenommen von einem Lehrstuhl. Das heißt, ich sage jetzt mal als Beispiel entweder Mediavistik
Geschichte der Neuzeit.
Geschichte der Neuzeit, danke, genau. Genau, sowas, ja. Wir hatten einmal 2 von einem Lehrstuhl, aber selbst die würden sich nicht auf denselben Lehrstuhl bewerben, weil die eine stand am Anfang ihrer Postdoc-Zeit und die andere stand kurz vor der HBL. Da wären Jahre dazwischen. Ja. Und in der Regel, also wir hatten das in den ganzen Jahren noch nicht ein einziges Mal.
Ich habe
davon in der Medizin nicht.
Ich habe davon schon gehört oder von so Gedanken, also von so Konkurrenzgedanken. Ich glaube, da muss man vielleicht ich weiß ja, natürlich gibt's viel und ich kann mir schon vorstellen, wenn das so Leute sind aus einer Fakultät, ne, dass es da schon auch Heterogenität gibt, also dass sie sich nicht gegenseitig oder gleichzeitig bewerben, das schon. Ich habe noch eine Frage. Hältst du das für sinnvoll, wenn man sagt, wenn man im Lebenslauf zum Beispiel schreibt, dass man so ein Mentoring-Programm organisiert hat, also so ein selbst organisiertes, wenn man das privat organisiert hat?
Also ich würde das immer machen, ja. Also ich würde sogar schreiben, also einmal würde ich das machen, wenn ich das selbst organisiert hätte, ja. Also jetzt muss man nochmal eine schöne Formulierung sich einfallen lassen, ja. Also da sollte man auch nochmal ein bisschen Gehirnschmalz drauf verwenden, wie formuliere ich das dann? Das ist eine. Und ich würde aber auch reinschreiben, Teilnahme am Exzellenzprogramm Mentoring hoch 3 zum Beispiel hat das, haben einige gemacht, ja. Weil man da weiß, da ist man auch ausgewählt worden zur Teilnahme. Ja? Mhm. Also diese beiden, aber sich also etwas selbst organisieren, ja, das ist ja auch immer etwas, ne, also was sagt das über mich? Das sagt, ich bin initiativ. Das sagt, ich mache mir auch noch ein bisschen mehr Mühe, ja.
Ja.
Ja, also unbedingt, gute Idee.
Ja, okay, ja, da könnte man ja auch Teilnahme, oder ich denke ja, ehrlich gesagt, denke ich ja, wenn man das selbst organisiert, also wenn man das in der Gruppe selbst organisiert, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass nicht alle auch mitorganisieren, ne? Also dass man da nur hingeht, weil meistens ergibt sich dann ja auch, dass alle irgendwie das auch wollen, ne? Dass alle das vielleicht organisieren. Ja, ja. Jetzt wirklich die letzte Frage, die allerletzte Frage, weil die ist von Melanie noch, weil die hat gefragt, welche Themen, also gibt es Themen, die besser geeignet sind für ein Gruppenprogramm und Themen, die besser geeignet sind für ein 1:1-Mentoring?
Ja, grundsätzlich immer Dinge, die einen ganz persönlich emotional betreffen, die bespricht man dann natürlich mit einer Person des Vertrauens eher, als dass man sie in der Gruppe kommuniziert. Wobei auch eine Gruppe, also die Gruppen, die ich erlebt habe, die waren sehr eng miteinander. Mhm. Ja, also das ist schon mal das. Oder eben, dass man mit der Gruppe etwas bespricht, wo man etwas Sorge hat, dass man das an die Mentorin dran tragen kann, ja. Wie zum Beispiel das Thema mit den Kindern, ja. Da könnte man einfach die Frage in die Gruppe geben, was habt ihr da schon so mitgekriegt? Wie seht ihr das? Was muss man beachten? Gibt es da irgendwelche besonderen Unterstützungsgeschichten, die DFG, was zahlt die, wofür, welche Sachen kann ich dann damit verlängern und so weiter. Ja? Mhm. Also das muss man einfach irgendwie, das sagt einem auch schon das Gefühl. Also was kann man da und was kann man da nicht.
Mhm.
Ja?
Mhm. Ja, stimmt, ja. Glaube ich. Ja, also es gibt Themen wahrscheinlich, ne? Und
es gibt sachliche Themen, sehr, sehr sachlich konnotierte Themen, ja. Und es gibt sehr emotional, teilweise auch belastende Themen.
Ja.
Ja, also da muss man einfach gucken, ja.
Naja, und ich denke mir mal halt so Sachen wie Tipps in einem Berufungsverfahren oder so, ne, das ist, glaube ich, was man auch in der Gruppe machen kann, wo man vielleicht in der Gruppe sogar noch mehr profitiert, weil da viele Erfahrungen vielleicht aufeinandertreffen. Ne? Also so.
Ja, ja. Übrigens noch ein Tipp, habe ich auch immer unseren Kleingruppen geraten. Wenn Sie irgendwo einen Vortrag halten sollen, ja, entweder nicht jetzt unbedingt direkt auf der Disputationsvortrag, sondern einfach, Sie werden eingeladen zum Vortrag. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, in einem extrem angstfreien Raum der Kleingruppe diesen Vortrag Probe zu präsentieren. Mhm. Ja?
Ja.
Und die anderen Anwesenden, die sind dann gebeten zu sagen, was hat mir besonders gut gefallen und was rate ich der Kollegin? Mhm. Ja. So, man könnte natürlich noch jede Menge Kriterien, Kataloge, nach denen man das bewerten kann. Aber das ist auch wieder sehr wenig Vorbereitung, sehr niedrigschwellig. Und das sind die Fragen, die am hilfreichsten sind. Und ich habe von den Kleingruppen, die das gemacht haben, und ich denke jetzt auch gerade an eine, die hat das vor ihrer Disputation gemacht, ja, die hat gesagt, das wäre so klasse gewesen. Also alles das, was die Kleingruppenkolleginnen geraten hatten, das hat sie umgesetzt und das ist so wunderbar gelaufen. Und sie war entspannter, ein bisschen entspannter, wenn man überhaupt von Entspannung reden kann, ja. Genau.
Ich denke, das sind ja auch Erfahrungen, die Promovierende schon machen, ne, in ihren Motivationsteams, also wie wir das jetzt bei Projekt Promotion haben, aber auch vielleicht auch sogar im Kolloquium oder in Zusammenschlüssen. Liebe Renate Petersen, ich danke dir sehr für diese tollen Ideen, die du uns gegeben hast und vielen Dank, dass du hier in diesem Podcast warst. Hast du noch einen letzten Tipp, einen letzten Wunsch, einen Abschluss? Dann darfst du den Abschluss machen hier.
Ja, vielleicht noch der Hinweis, dass dieses Praxishandbuch Mentoring in der Wissenschaft nahezu in jeder Uni-Bibliothek steht.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß zum Beispiel aus Duisburg-Essen, da kann man über diesen Springer-Link sogar einzelne Kapitel, also sich auf den häuslichen Computer runterladen. Also das wäre vielleicht noch ein Ding.
Ja. Genau, ach so, dass man da auch nochmal rein, ja, vielen Dank, da haben wir gar nicht lange drüber geredet. Ich mache das, mach den Link zu dem Praxishandbuch nochmal auch in die Shownotes des Podcasts, dass alle, die den Podcast hören, da auch nochmal reingehen können oder einfach so auf die Webseite des Podcasts gehen können und sich das Buch angucken. Vielen Dank, liebe Dr. Renate Petersen.
Schönen Dank, Jutta. Viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Okay, tschüss.
Das war die 126. Episode des Coaching-Zonen-Podcast. Möchtest du mit mir zusammenarbeiten, beispielsweise in einem Online-Kurs, als Mitglied von Focus Promotion oder einem Coaching? Dann melde dich bei mir unter coachingzonen.de. Kennst du schon den Newsletter von Coaching-Zonen? Hol dir unsere regelmäßigen Tipps und Tricks für deine Promotion. Jetzt keinen Newsletter mehr verpassen, melde dich an. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen.